Anwurf. Der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Wir sitzen hier Mittwochmorgen um 11 und wollen uns mal mit dem deutschen Spiel beschäftigen, das wir gestern Abend gesehen haben, und mal ja eine kleine Analyse ziehen. Jetzt die Vorrunde ist rum und die Hauptrunde steht an. Da müssen wir natürlich auch noch auf die Gegner drauf schauen, auf jeden Fall. Und natürlich auch schauen, was sonst passiert ist. Denn wir haben eine riesengroße Überraschung, einen riesengroßen ausgeschiedenen Favoriten, womit wir nicht gerechnet haben. Und da wollen wir drüber sprechen. Mein Name ist Sebastian Müller und ich habe heute wieder Niklas Trittin an meiner Seite. Hallo Niklas.
Guten Morgen Sebastian, grüß dich.
Ja Niklas, wie gesagt, wir wollen heute mal über deutsche Mannschaft sprechen. Ich habe mir gestern Abend, als ich dann in München fertig war, noch die erste Halbzeit komplett bei Burger King nochmal angeschaut, um ein bisschen darüber sprechen zu können. Um halt wirklich, weil halt natürlich auch mein Spiel brutal spannend gewesen ist, das darf man nicht vergessen, wenn wir später noch drüber reden. Lass uns drauf sprechen. Die deutsche Mannschaft, am Ende verliert sie gegen Frankreich 30-33. Was würdest du zum Spiel sagen? Du hast es wahrscheinlich zu 100% gesehen die ganze Zeit.
Genau, ich habe es zu 100% gesehen und finde es schwer, da so einen endgültigen Schluss jetzt zu fassen. Einerseits kann man das Positive rausziehen. Man hat gesehen, dass man schon mit Mannschaften auf Weltklasse-Niveau mithalten kann. Andererseits muss man ja dann auch festhalten, es gab vor dem Turnier einzelne Bedenken in verschiedenen Hinsichten und die haben sich jetzt eigentlich im ersten richtigen Härtetest allesamt bewahrheitet. Sei es jetzt die zu kurze Bank, die zu geringen Pausen der Schlüsselspieler, was dann eben am Ende alles gefehlt hat. Von daher finde ich es recht schwierig, da jetzt einen richtigen Schluss zu fassen. Du hast ja jetzt die erste Halbzeit nur gesehen.
Also was mir in der ersten Halbzeit besonders aufgefallen ist, ist, dass die rechte Abwehrseite von Deutschland wirklich schlecht ist. Das muss ich leider so sagen. Also ich muss sagen, Steinhardt, der wirklich eigentlich ein guter Verteidiger ist, ist komplett außer Form, holt sich zweimal zwei Minuten ab. Ich glaube, innerhalb von 5 Minuten hat sich das abgeholt. Also ich glaube, war nur eine Minute auf der Platte, bevor die zweite bekommen hat, was natürlich ja schon mal überhaupt gar keinen Sinn mehr gemacht hat. Das ist was mir sehr negativ aufgefallen ist. Das finde ich auch, das hast du auch gesagt, dass wir viel die Schlüsselspieler gespielt haben. Also ich kann zum Beispiel, wenn ich mir auch die Zeiten angucke, auch wenn die im Statistikbericht der ERF nicht 100% stimmen, denn da hat angeblich Steinhardt 60 Minuten und 5 Sekunden gespielt, was ja bei 16 Minuten Spielzeit eigentlich unmöglich ist, zumal er auch zwei Minuten gesehen hat.
Klassische ERF-Panne.
Klassische ERF-Panne, genau. Da lief gestern einiges schief. Bei mir ist auch der Live-Ticker zweimal abgeschmiert, nebenbei, als ich dann meinen Spielbericht geschrieben habe. Aber egal, das ist ein anderes Thema. Aber was mir aufgefallen ist und ich denke, was man auch da wirklich gemerkt hat, ist dieses fehlende Vertrauen von Gislason auch in die Leute hinter seiner Starting 7. Weil ganz ehrlich, ich finde diese Option mit Steinhardt auf rechts außen ist die schwachsinnigste Idee, die er je gehabt hat, muss ich ganz ehrlich sagen, weil dann hast du erst recht kein Rechtsaußen mehr. Und ich finde, mit Kastning hast du einen richtig, richtig guten. Aber ja, ich finde, das macht halt wenig Sinn, Steinhardt dort hinten hinzustellen, der halt wirklich offensiv wirklich einfach, ja, muss man einfach sagen, einfach nicht gut ist. Er ist einfach nicht in Form. Das hat er selbst schon mal gesagt gehabt, im Oktober hat er das, glaube ich, gesagt. Und dann ist er nicht besser geworden. Das hat dieses Spiel mal wieder eindrucksvoll gezeigt. Die beiden Zeitstrafen, das ist einfach dumm. Das ist wirklich dumm verteidigt. Einmal springt er dann, oder geht er mit seinem Arm dann noch aktiv in den gegnerischen Gegenspieler rein, wo ich mir denke, bleib doch einfach weg. Das wird der sowieso nicht besser dadurch werfen. Und die zweite war auch, wo ich mir denke, ey, das darfst du dir als wirklich, wenn du ein guter Verteidiger bist, wofür er auch geschätzt wird von Gislason, darf dir das nicht passieren. Das muss man einfach so sagen, weil damit schwächst du deine eigene Mannschaft durch deine dummen Aktionen.
Ja, da muss man ja auch gerade sagen, dass es in einer Situation war oder in der Spielphase war, wo Deutschland einen Vorsprung verspielt hatte,
genau,
und vielleicht dann gerade richtig, richtig in Schwung gekommen ist. Und denen dann mit solchen Sachen nochmal einen Push zu geben, ist natürlich ja unclever, würde ich mal sanft sagen. Zu Steinhardts Ehrenrettung möchte ich dann noch hinzufügen, er hat es in der zweiten Halbzeit ja schon sehr gesteigert, was ja jetzt auch nach den zwei frühen Zeitstreifen nicht ganz logisch war. Aber ich gebe dir absolut recht, wir hatten es ja auch schon in der EM-Vorschau vor 3 Folgen müsste es mittlerweile gewesen sein, gesagt, dass wir diese Personalie eigentlich alle nicht so ganz verstehen können und es ja, und sehr, sehr, sehr seltsam ist, was da gemacht wird auf dieser Position, was man sich auch für Qualitäten in der Offensive selbst nimmt. Da gehe ich absolut mit dir mit. Also ich verstehe es auch jetzt nicht im vollen Umfang.
Und es wird ja immer das dänische Beispiel hergezogen. Aber wenn ich Kirkelücke sehe, halt im Gegensatz zu Steinert, das ist halt ein Zweiklassenunterschied. Das muss man einfach sagen. Und vor allen Dingen, das Ding ist, darfst du auch nicht vergessen, die Dänen können das ja so spielen, aber sie können das so spielen, weil sie einen überragenden Halbrechten haben mit Gitzel. Ne, das darf man auch nicht vergessen. Und das haben wir einfach nicht in der Person. Häfner, dem fehlt so ein bisschen der Raumoffensiv. Und damit tut er sich enorm schwer, seine Würfe zu bekommen. Das ist gar nichts Schlimmes. Er ist halt einfach nicht mehr der Jüngste, der diesen schnellen ersten, zweiten Schritt machen kann. Das fehlt ihm so ein bisschen. Und dann auch, weil die Gegner sich auf einstellen mittlerweile, wie er spielt, dann fehlt es ihm einfach vom Platz her, seine Aktion ausüben zu können. Und dass er halt Uschins gar nicht irgendwie reinbringt. Also ich glaube, er hat 9 Minuten gespielt angeblich. Also in der ersten Halbzeit, glaube ich, hat er irgendwie 1 Tor oder 2 Tore gemacht und war dann schnell wieder runter. Wo ich mir denke, so, lass den Jungen doch spielen, weil dann kannst du nämlich dann auch mit einem vernünftigen Rechtsaußen spielen und dann kannst du auch dann mal in den Tempo-Gegenstoß gehen, weil das kannst du mit dem Steinert nun mal nicht in dem Sinne wie halt mit einem Kastening.
Ich will jetzt hier nicht wieder direkt nach 3 Minuten irgendjemandem zu nahe treten. Ich hoffe, vielleicht hören Häfner und Steinert hier gerade mal zu.
Das hat vergessen, ja gut funktioniert.
Man muss auch einfach mal festhalten, wenn man dieses dänische Beispiel heranzieht, ein Steinert oder ein Häfner wären in Dänemark in Nationalmannschaft 5 oder 6 wahrscheinlich dabei. Das ist ja qualitativ so ein Unterschied. Wenn die das machen, dann können wir uns davon gar keine Scheibe abschneiden. Das funktioniert einfach nicht. Das brauchst du halt gar nicht weiter zu diskutieren. Mit Uschins checke ich auch nicht so ganz. Ich glaube, von den ersten 7, beziehungsweise nicht von den ersten 7, haben ja nur Heimann und Uschins überhaupt mal vorne drin gespielt. Ansonsten war der ja gar niemand auf der Platte.
Und machen nur in Unterzahl.
Ja, genau. Ich glaube, ich hatte den einen auch in der Anfangsphase mal genau in Unterzahl wahrgenommen. Hat er auch direkt getroffen, ansonsten gar nicht. Und da braucht man sich dann natürlich auch irgendwann nicht zu wundern, wenn das über so eine Spieldauer, wo Frankreich immer Druck macht, immer da ist, immer weiter stresst, irgendwann so viel Energie kostet, dass dann eben am Ende die entscheidenden Fehler passieren. Das ist so im Sport, das gehört dann auch dazu, dass sich die Anfälligkeit für Fehler steigert, wenn die Kraft nachlässt, wenn die Konzentration nicht mehr so da ist. Und dann ist es auch irgendwo sinnbildlich, dass man das Spiel in den letzten 7 Minuten aus der Hand gibt.
Die Frage, Niklas, die ich mir stelle, vielleicht weißt du eine Antwort, ist es ein Vertrauensproblem von Gislason in seinen zweiten Anzug, dass er ihm nicht so viel Spielzeit gibt? Weil zum Beispiel wir haben ja, glaube ich, letztes Mal nochmal gesprochen, ich würde mir Nils Lichtlein wünschen, weil ich denke, er kann den Juri Knorr entlasten. Klar, du hast die Probleme, dass er nur offensiv spielen kann, weil er defensiv ein Problem definitiv darstellt. Aber ich finde, ein Lichtlein kann dieser Mannschaft so viel geben, denn was wir auch gesehen haben, finde ich, gegen Frankreich, uns hat die Breite im Angriff gefehlt. Also es war viel im Rückraum 1-1, also nicht mal wirklich mal von links bis nach ganz rechts durchgestoßen, um dann vielleicht die Lücke auf dem Außen zu kriegen. Also das hat mir so ein bisschen diese Breite im Offensivspiel, also gut, ich habe nur die erste Halbzeit komplett gesehen, aber das war so eins, was ich mir aufgeschrieben habe danach.
Ich hatte tatsächlich genau über die Frage auch gestern noch mit einem Kollegen kurz diskutiert. Dann direkt vorwegnehmen, ich habe keine genaue Antwort für dich.
Schade.
wir waren uns ein bisschen uneinig. Ich hätte Lichtlein auch gerne gesehen. Der Kollege meinte dann, gegen Frankreich, finde ich, ist das zu früh.
Dann muss ich auch sagen,
okay, dann lass doch eben Knorr gegen Frankreich durchspielen. Aber warum bringt er dann nicht gegen Nordmazedonien und gegen die Schweiz Lichtlein? Und nimmt da schon mal ein bisschen auf Sicht raus. Lässt denn da ein paar Körner sparen? Weil
auch gerade gegen Nordmazedonien, er war nominiert, weil Häfner als Vater geworden ist und er hätte die Spielzeit bekommen gehabt.
Dann halt 3 Minuten, das ist ja auch nichts. Also diese 3 Minuten trifft er sogar noch direkt und sitzt dann trotzdem das ganze Spiel wieder auf der Bank.
Genau.
So wirklich viel Entlastung sind jetzt 3 Minuten für Knorr auch nicht oder für Häfner dann, der nicht dabei war.
Also ich weiß, er hat ja dann, ich habe es noch Ende der ersten, hat er dann auch dann Heimann ja auf halb gestellt, sodass er Knoten im Angriff gespielt hat, um ihm da ein bisschen Ausruhezeiten zu gönnen. Aber ich finde es halt schwierig. Und zumal, was ich halt auch nicht verstehe, was man auch noch mal drüber reden kann, ist, wenn du auch da gemerkt hast, dass du auf Rückraum rechts diese Probleme hast, warum bringst du nicht auch mal einen Justus Fischer? Ich glaube, der hat nicht eine einzige Sekunde gestern gespielt. Der ist ja auch ein guter Verteidiger. Ne? Also es war eigentlich eine Option, eventuell dann mit Michalschik im Innenblock zu verteidigen. Aber auch er war ja gar keine Option gestern. Das verstehe ich nicht. Wenn du schon solche guten, jungen Spieler hast, die du ja auch lobst, dann bringen sie doch. Auch Hanne ist ja angeblich einer, der hat er seit Jahren auf dem Papier nicht eine einzige Sekunde gespielt. Also, tut mir leid. Wie dann kannst du auch nicht gewinnen, wenn Frankreich die ganze Bank nutzt? Und gut, klar, die haben schon noch eine andere Qualität im Kader, das möchte ich gar nichts gegen sagen oder so. Aber die können halt rotieren und da ist halt dann auch Vertrauen vom Trainer in seine Spieler mit dabei. Und ich frage mich halt, ob diese Spieler halt auch dieses hundertprozentige Vertrauen von Gislason spüren, wenn er in solchen wichtigen Phasen ihnen auch nicht mal die Möglichkeit gibt, sich zu beweisen überhaupt.
Ja, das ist eben dann wirklich die ganz große Frage, oder? Ich finde, dieser Satz von Kenti Mahé in der Mixzone danach trifft es eigentlich absolut auf den Punkt. Er hat gesagt, wir haben sehr viel durchgewechselt, dadurch die Frische aufrechterhalten und das war eben ausschlaggebend.
Und sag alles.
Wenn die Franzosen durchwechseln und man am Ende den Eindruck hat, es ist kein Qualitätsverlust da, sondern auf manchen Positionen sogar noch ein Qualitätsgewinn. Und Gislason hat eben dieses Vertrauen nicht in seine Leute, sich da auszuprobieren. Ja, dann ist da eben dieser entscheidende Unterschied, den man hier anspricht, eben der entscheidende Unterschied. Da gibt es nicht viel zu sagen, finde ich.
Bin ich auch. Also ich bin sehr gespannt, wie es in der Hauptrunde passiert, weil wir werden nicht dadurch gewinnen, dass Knorr und Köster 60 Minuten durchspielen und Goller. Das wird nicht funktionieren, weil dann sind die irgendwann so kaputt, dann sind die stehen K.O., dann wirst du in definitiv nicht das Halbfinale erreichen. Und deswegen finde ich das sehr, sehr schade, wie er damit umgegangen ist, dass er nicht bereit ist, den ganzen Kaderball zu nutzen. Klar, da kann auch mal was passieren, dass sie vielleicht einen Fehler machen oder so. Aber wenn du auf dem höchsten Niveau nicht mal einen Fehler machen darfst, dann wirst du auch nie die Weltklasse sein, die du gerne hättest. Weil das ist ja genau für diese Spieler jetzt auch die Möglichkeit, sich zu beweisen. Das große Ziel vom DRB ist, Weltmeister zu werden im eigenen Land 2027.
Genau.
Und da sind Fischer, Hanne, Lichtlein, das sind genau die Leute, die uns dann wahrscheinlich dann noch tragen sollen, weil das hochveranlagte Spieler sind, die die Möglichkeit haben sollen, sich dann auch zu beweisen. Und klar, ich fand es auch gut, dass er vielleicht auch einem Knorr auch ein bisschen Selbstvertrauen gegeben hat, wenn er auch Kritik bekommen hat. Es ist auch vollkommen in Ordnung. Aber du kannst ihn trotzdem deswegen nicht bis zum Umfallen durchspielen lassen, weil das kann er einfach nicht. Auch er wird irgendwann merken, ey, ich kann hier einfach nicht mehr. Und dann machst du Fehler, weil du dann einfach unkonzentriert bist.
Ja, du hast absolut recht. Also ich bin vollkommen deiner Meinung. Ich kann da auch nichts hinzufügen. Vielleicht merkt es Gislason jetzt auch in der Hauptrunde. Jetzt ist ja nach dem ganz großen Brocken Frankreich ein paar Gegner da, die vielleicht nochmal aus einer vermeintlich etwas leichteren Kategorie sind. Vielleicht sagt er sich ja dann, komm Jungs, ihr habt jetzt nochmal ein bisschen mehr Spielzeit. Ich habe da vielleicht Mist gebaut. Ich habe euch vielleicht nicht genug Vertrauen gegeben und ändert das. Aber ich bin definitiv gespannt, wer das Problem angeht. Und auch das zweite große Problem, was ja gestern im Nachhinein immer wieder gefallen ist, war ja das Spiel über die Außen. Wo ja auch bisher, sei es jetzt links oder rechts außen, nicht viel bis gar nichts gegangen ist. Also, was heißt gar nichts gegangen? Die haben ja nicht mal viele Würfe verworfen, sondern wurden einfach gar nicht richtig in Szene gesetzt. Es war jetzt nicht zum ersten Mal, dass Mertens und Kastening über Minuten einfach unsichtbar auf dem Feld waren in der Offensive.
Ja, und ich finde, damit raubst du auch eine Qualität, weil ja, Kastening wirft auch gerne mal einen Fehlwurf an der Nationalmannschaft, was ich irgendwie manchmal nicht nachvollziehen kann.
Aber wenn du ihn halt nicht einbaust, ja. Das macht ja ungefähr jeder Außen von jeder Nationalmannschaft andauernd. Das ist jetzt nichts, was du jetzt negativ sehen musst.
Und vor allem Kastening hat nicht einen einzigen Wurf gehabt. Nicht einen einzigen.
Ja, das ist echt verrückt. Das ist wirklich, wirklich, wirklich sehr, sehr
gut. Dafür hat er aber den Assist des Spiels gehabt, finde ich. Diesen Pass, den er dann überspielt auf Mertens.
Glaubst du, das war gewollt oder glaubst du, er hat einmal den Ball weggeworfen?
Ich glaube, einfach den Ball geworfen, glaube ich.
Ja, ich glaube auch, das war überhaupt kein Plan und völliger Zufall, oder?
Das war wirklich auch was. Aber das zeigt auch, der kämpft halt bis zum Ende. So, wenn der Schiedsrichter nicht pfeift, spielst du weiter. Ist einfach so. Und das hat er wirklich gut gemacht. Und dann Mertens hat das dann voll genutzt und dann das Tor erzielt. Und dann siehst du auch Mertens 2 von 3 von außen. Nimm die außen mit ins Spiel.
Ich glaube, am Ende hast du sogar 3 von 4, wenn ich mich nicht völlig täusche. Aber Mertens ist ja auch sowieso jetzt für Effektivität bekannt. Er ist jetzt niemand, ja, der definitiv. Vielleicht mal in vereinzelten Spielen, aber ansonsten hat er ja eigentlich immer gute Quoten. Aber klar, das sind dann irgendwann schon diese Aktionen, die dann auch gerade so eine ganze Halle mit ins Boot holen, ne? Natürlich. Solche Sachen, ob sie jetzt Zufall sind oder nicht, ist ja dann am Ende egal. Die Zuschauer springen auf und pushen das Team. Das ist ja dann irgendwie das Wichtige an der Sache.
Vielleicht abschließend, Niklas, ein Wort zum Torhüter. Ich fand, Andi Wolf hat das überragend gemacht, auch gerade in der ersten Halbzeit. Mir tat er dann halt irgendwann leid, weil er manchmal auch einfach im Stich gelassen wurde von seinen Vorderleuten.
Ja, klar. Er wurde manchmal im Stich gelassen. manchmal auch von den Schiedsrichtern im Stich gelassen. Er hat sich auch ein bisschen darüber aufgeregt, dass er dann oft pariert und der Angriff dann nachher doch nochmal wegen einem Foul abgepfiffen wird und die Parade dann nicht so viel wert war. Unterm Strich muss man aber sagen, ganz klar wieder die Leistung Richtung den Schweiz-Spiel gegen Nordmazedonien, hat er ja nicht wirklich was zu fassen bekommen. Und auch David Späth voll drin. Der wenig gespielt, kam dann aber in der ersten Halbzeit für die 7 Meter rein, nimmt direkt mal 2 von 3 weg und ich finde es absolut geil, wie der diese gelungenen Aktionen feiert und da rumschreit wie so ein Bekloppter,
das ist gar nicht
mehr einfängt. Ich finde es so herrlich, jedes Mal aufs Neue.
Ja, ich liebe es auch.
Das ist so eine geile Funktionalität, die er hat.
Und vor allem haut es mit so etwas ein Publikum ein, ne? Und das wird gerade natürlich in Köln, kann das mega wichtig werden.
Ja, Publikum.
Im Handballtempel.
Ja, Publikum hatten wir ein bisschen, also mit wir meine ich mich vor allem, kritisiert in der letzten Folge. Hat mir diesmal viel besser gefallen. Wahrscheinlich haben auch viele zugehört. Sektion Klatschpappe ist im richtigen Moment aufgewacht. Das Einzige, was ich ein bisschen unnötig fand, ist dann dieses Auspfeifen von Nikola Karabatic. Er ist ja jetzt kein unsympathischer Spieler. Er ist auch in Deutschland eine Legende.
Okay, da können wir jetzt über eine Diskussion aufmachen. Ich finde ihn überhaupt nicht sympathisch.
Ich finde, er ist kein auffällig unsympathischer Spieler. Ich meine, er hat ja auch 4 Jahre in Kiel gespielt, hat hier auch viele Titel geholt, auch internationale. Das muss dann irgendwie nicht sein. Aber ansonsten war die Stimmung schon sehr, sehr, sehr gut.
Also ich würde da komplett gegenhalten, aber ich glaube, wenn wir diese Diskussion anfangen, sitze ich hier, glaube ich, noch die nächste halbe Stunde, um darüber zu philosophieren. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, sein Bruder Luca ist noch schlimmer als er. Ich glaube, das können wir uns auf jeden Fall, glaube ich, darauf einigen.
Die Einigung würde ich akzeptieren, ja.
Okay, gut, da sind wir uns zumindest da einig. Dann würde ich sagen, Niklas, machen wir jetzt hier eine Pause, haben gleich wieder ein paar Stimmen, die Rolf Benanich für uns gesammelt hat und kommen dann zurück und schauen natürlich dann auf die Hauptrundengruppe. Ja, und wie versprochen gibt es jetzt natürlich noch ein paar Stimmen aus dem deutschen Spiel und wir wollen mal anfangen mit dem Bundestrainer Alfred Gislason und seiner Einschätzung zum Spiel und auch direkt anschließend das Thema, was wir angesprochen haben, Kadertiefe und warum man nicht so viel gewechselt hat. Dazu hört ihr ihn jetzt aus der PK.
Also ich bin extrem stolz auf die Jungs, weil die wirklich alles gegeben haben heute. Die Abwehr war sehr gut, das war schwierig, ist immer sehr schwierig gegen Frankreich zu decken, weil die schon bei ihren Kreuzungen schon an der Grenze zu stürmervoll jedes Mal sind, weil die drücken dann die Abwehr oft weg nach dem Abspielen und die sind extrem körperlich stark und also war die Abwehr aus meiner Sicht sehr gut, obwohl wir 33 Tore kassieren. Einiges davon war aus dem Gegenstoß, aus schneller Mitte. Ja, und wir haben, die Jungs haben ganz gut gespielt, auch im Angriff, auch im Druck nach vorne. Uns fehlt schon ein bisschen die Wurfkraft aus dem Rückraum. Das ist ja im Vergleich zu Frankreich nicht zu übersehen. Aber wie gesagt, die Jungs sind sich am entwickeln. Wir haben eine jüngere Mannschaft als die Franzosen zum Beispiel und die werden, denke ich, besser und besser. Und sehr viele von denen haben nur wenig Länderspiele im Vergleich zu den Franzosen. Also, ich bin stolz auf die Leistung der Mannschaft. Aber ansonsten, die anderen Gruppengegner, ich bin jetzt gerade fertig mit diesem Spiel heute und ich glaube, ich lasse das bei einem Spiel heute und nicht hier jeden Gegner hier zu analysieren. Okay, eine Weile kam Weber für Knorr und hier Costa kam raus eine Weile für Heimann. Der Häfen hat durchgespielt den Angriff, weil er auch nicht decken musste und nicht so viel in der Ersatz gespielt hat. Also das war der Grund, weil ich ganz gerne das Spiel gewinnen wollte. Und das war eigentlich deswegen. Und wenn ich Kai und Weber wechseln muss, ist das, muss man jedes Mal Tor machen, weil man dann garantiert ein Gegentor kriegt. Und das ist eine der Gründe. Und sind natürlich, hoffen wir auf, dass Basti besser und besser reinkommt, aber flüssigere Spiele ist er schon mit Julian. Aber er hat seine Pause bekommen und hat dann signalisiert, dass er wieder topfit ist. Und andersrum, wo ich mir vielleicht hätte Golli mal wechseln müssen, aber weil er schon ja, immer bei uns spielt, mehr oder weniger, aber habe ich nicht gemacht.
So, das war der Bundestrainer. Da wollen wir natürlich dann auch die Spieler zu Wort kommen lassen. Der Kollege Rolf Bernardi im Interview mit Timo Kastening.
Timo Kastening mit 3 Toren Unterschied verloren. Es war eine tolle Leistung, was er heute geboten hat. Wir haben gerade festgestellt, ihr könnt gegen die Top-Nation mithalten.
Genau, ich glaube, dass wir vielleicht am Ende auch verdient verloren haben. Ich glaube, in der zweiten Halbzeit haben die Franzosen mehr dem Stempel oder dem Spiel einen Stempel aufdrücken können. Ich glaube, wir haben das Spiel mit dem Kreisläufer nicht unterbinden können. Trotzdem, das hatten wir, trotzdessen hatten wir einen überragenden Andi Wolf im Tor. Das hat trotzdem nicht gereicht. Und ich glaube, das zeigt uns auch, dass wir an einem guten Tag mit jedem mithalten können, aber dass die Franzosen heute noch ein kleines Stück von uns entfernt waren. Und dementsprechend, glaube ich, haben wir ein super Spiel gezeigt. Wir haben gekämpft, wir haben nie aufgegeben. Am Ende hatten wir vielleicht 1-2 Lösungen zu wenig gegen die Franzosen.
Ich habe jedenfalls eine gute Leistung gebracht, habe das Publikum begeistert. Es gibt eine Mordsquote. Jetzt geht es gegen Island.
Ja, eben schon gehört. Ich glaube, das wird auch ein super intensives Spiel, wenn man sich die Mannschaft anguckt. Absolut Champions League erfahren, international erfahren. Ja, wird wie heute ähnlich. Also wir müssen alles reinlegen. Ich glaube, jetzt ist unser Ziel auch das Halbfinale. Sonst brauchst du in der Hauptrunde nicht antreten und dementsprechend Gas geben und Island schlagen.
Noch eine Frage muss ich stellen. Eine Situation, du hast auf rechts außen den Ball unter höchster Bedrängnis, machst du einen Rückhandpass auf die andere Außenposition. War das Absicht?
Ja, manchmal, wenn ich mir sicher bin, dass es einen Freiwurf gibt, kannst du den nach hinten rausschleudern. Ich glaube, wenn es keinen Freiwurf gibt, dann bekomme ich die Ohren lang gezogen.
Okay,
aber ist nochmal gut gegangen.
Dankeschön.
Ja, ich glaube, dass wir heute gegen die Franzosen, das ist immer auch vielleicht ganz gut, wenn du einen Weltklasse-Gegner vielleicht mal in der Vorrunde hast, weil sie dir auch zeigen, okay, mit den spielerischen Mitteln, mit denen es gegen Mazedonien und gegen die Schweiz geklappt hat, ist vielleicht irgendwann auf dem Niveau nochmal der nächste Step gefragt, dass wir jeder einzelne Spieler zusammen mit dem Trainer auch, dass wir noch an unserer Taktik fallen, dass wir etwas aufbauen, vielleicht auch mal 1-2 überraschende Elemente mit hineinnehmen, damit du in solchen Spielen vielleicht auch einfache Tore mal erzielen kannst. Und ich glaube, am Ende haben wir uns ziemlich aufgerieben und haben selbst viel Körner gelassen, um ein Tor zu erzielen. Und ich glaube, dass wir da uns auch jetzt in kurzer Zeit noch verbessern können.
Dann wollen wir aber auch Johannes Goller zu Wort kommen lassen, der sehr offen darüber spricht, was gut funktioniert, was nicht so gut funktioniert hat, aber hört ihn am besten selbst im Mikrofon von Rolf Bernardi.
Johannes Goller, ihr habt trotz der Niederlage eine Top-Leistung gezeigt und wieder Werbung für unsere geilste Sportart gemacht. Woran liegt es letzten Endes an dem französischen Fluch?
Ja, erstmal freut mich das, dass das angekommen ist, dass wir uns auf dem Spielfeld zerrissen haben, weil das, so hat sich das auch angefühlt, dass das heute ein harter Kampf war. Es ist natürlich so, dass so eine Mannschaft mit der Qualität kleine Fehler bestraft und davon waren heute zu viele dabei in der ersten Halbzeit. Ein paar Unkonzentriertheiten in der Abwehr, wo wir Dinge nicht so lösen, wie man das gegen so einen Gegner machen muss. Dann kriegen wir viele Bälle an den Kreis, wo 7 Meter raus resultieren, von denen David zum Glück noch 2 oder 3 hält, was uns ja dann natürlich ein bisschen im Spiel hält und das kaschiert, dass da einige Dinge nicht optimal laufen. Ja, und dann gewinnen wir den einen oder anderen Ball, verlieren den dann aber sofort wieder und das bringt natürlich einen Gegner zurück ins Spiel. Trotzdem war das heute ein starker Kampf von uns. Ich bin stolz auf die Leistung, auf die Mannschaft und jetzt haben wir unser Ziel Köln erreicht und wollen das dann natürlich wieder besser machen.
Dann wollen wir natürlich aber auch den Regisseur zu Wort kommen lassen, Juri Knorr, nicht im Exklusivinterview mit Rolf Bernardi, aber zumindest hat der Kollege das Mikrofon reingehalten, da gibt es natürlich ein paar Antworten und ja, spricht von einem bitteren Ergebnis, aber eigentlich sich guten Leistung.
Ich glaube schon, weil wir wirklich mitgehalten haben und gezeigt haben, dass wir es auch drauf haben, den Franzosen gezeigt haben, dass es keine leichten 2 Stunden für sie werden. Und ja, wenn man einmal auf diesem Level spielen darf, dann merkt man, was für eine Intensität das ist, was für eine Qualität. Und dann spürt man auch, warum die Jungs immer da oben stehen, weil sie das in jedem Spiel abrufen können. Und wir heute nicht ganz über 60 Minuten. Und ja, es ist einfach extrem schade, aber es war ein krasses Spiel, das, wovon ich auf jeden Fall extrem viel mitnehme. Es hat extrem viel Spaß gemacht und leider hat ganz bisschen gefehlt. Nein, das ist ein Unterschied in der ganzen Mannschaft. Das ist ein Unterschied in der Erfahrung, in der Titelsammlung, die Jungs haben. Das ist einfach ein anderes Level, das ist klar, aber wir hatten trotzdem eine Chance heute. Und wir haben die Qualität und uns hat insgesamt als Gruppe so ein ganz, ganz kleines bisschen gefehlt. Ich weiß nicht genau, was es ist. Vielleicht die letzte Konsequenz, die letzte Ruhe auch in den entscheidenden Minuten. Und das war's heute. eigentlich eine positive mit einem sehr, sehr bitteren Ergebnis heute. Ist ein bitteres Ergebnis, aber keine schlechte Leistung, glaube ich. Und trotzdem sind wir stolz auf das, was wir bisher geschafft haben. Und wir haben weiter den Mut und den Glauben an uns. Aber ja, die Nacht ist natürlich jetzt nicht so schön, weil wir die Chance hatten, die Tür relativ weit aufzustoßen Richtung Halbfinale.
So, dann wollen wir jetzt auch schon mal so ein bisschen den Blick werfen Richtung auch Island, denn der Kollege Rolf Gnadt, den Lukas Mertens im Interview, der ja auch auf einige Kollegen treffen wird, Teamkollegen aus Magdeburger Zeit, mit Gisdis Christian zum Beispiel, oder auch Janus Maras, und da wollen wir mal natürlich seine Einstellung zum Spiel hören, aber natürlich auch den Ausblick auf den kommenden Gegner.
Lukas Mertens, mit 3 Toren Unterschied verliert ihr dieses Spiel. Ihr habt Werbung für den Handball gemacht. Ihr seid ganz, ganz nah dran an der Spitze.
Ich denke auch, aber es ist halt schon enttäuschend, dass wir jetzt wieder gegen Frankreich, ich glaube, das letzte Mal war 2007, dass wir gegen die Franzosen gewonnen haben. Sie sind dann einfach noch einen Ticken besser. Sie sind abgezockt zum Schluss und wir haben unsere junge Mannschaft hier, aber vielleicht können wir jetzt in der Hauptrunde, da treffen wir jetzt nicht auf Frankreich, vielleicht können wir jetzt in der Hauptrunde das besser machen, beziehungsweise müssen es besser machen, damit wir noch ins Halbfinale kommen.
Liegt es auch an dieser wahnsinnigen individuellen 1-gegen-1-Qualität der Franzosen?
Absolut, ich glaube, es liegt nur daran. Wenn du einem Dikamem, einem Remili und einem Karabatic 10 Minuten bis 15 Minuten Pause geben kannst und die dann in der entscheidenden Phase wiederkommen, das zeigt schon, dass Frankreich mit zu der Spitzennation gehört. Und wir haben halt dann nicht gewechselt in dieser Phase und vielleicht war das dann der kleine Unterschied.
Ihr könnt jedenfalls stolz sein, es gibt eine Mordsquote. Eine Frage noch, hast du schon mal einen Pass von einem Rechtsaußen direkt bekommen?
Nein, habe ich nicht bekommen heute. Nicht bekommen, noch nie. Also das ist schon vorhin hinterm Rücken der von Timo. Fand ich ganz gut, dass die Schiedsrichter da weiterlaufen lassen haben, aber ja.
Es war ein Rückhandpass. So, jetzt geht's gegen Island. Was meinst du?
Ja, ein paar von meinen Jungs vom SC Magdeburg treffen wir da. Gute Mannschaft, 1-gegen-1 sehr, sehr individuell, aber ein bisschen kleiner als die Franzosen. Mal schauen. Also, wie gesagt, die sind schon nicht so schlecht und ich freue mich auf das Spiel.
Vielen Dank, wir drücken alle die Daumen.
Dankeschön. Danke.
So, und dann wollen wir diesen Sektion mit den deutschen Stimmen abschließen, mit dem Bundestrainer nochmal, der auch über Island spricht und schon einen kleinen Ausblick auf das macht, was wir besprochen haben, und zwar, dass Island durchaus schlagbar ist, aber hört den besten selbst dazu.
Ja, die sind nicht so richtig in Tritt gekommen, haben sogar gegen Montenegro richtig Glück gehabt, dass sie in letzter Minute oder anderthalb Minuten vor Schluss Montenegro einen Wechselfehler macht, was Island dann Überzahl am Ende geschafft hat und hat dann zu Sieg gereicht. Erstes Spiel gegen Serbien haben die auch eine Minute vor Schluss mit 2 zurückgelegen und schon gut gedeckt, aber ein bisschen glücklich. Island ist eine Mannschaft, die haben sehr, sehr gute Breite im Rückraum. Also wirklich sehr, sehr gute Leute da. Wirklich auch die Breite mit den Magdeburgern, 3 Magdeburgern aktuell. Und Paul Masson, der so der Leitwolf dieser Mannschaft ist, haben aber auch wirklich sehr, sehr gute Außen und von daher ist das ist ein bisschen überraschend, wie schwer die sich getan haben bis jetzt, aber wir werden eine sehr, sehr kämpferische isländische Mannschaft sehen, das weiß ich schon.
Anfangs galt er als zu klein, als zu schmächtig, aber er wurde trotzdem größer als die meisten. Kevin Keegan, Mighty Mouse, verließ als englischer Weltstar die Insel. Ein Tabubruch. Er ging zum HSV, wurde deutscher Meister, 2-mal Europas Fußballer des Jahres und sogar Popstar, weil er nie nur mitspielen wollte. Er wollte dazugehören, aber er wollte vor allem gewinnen. Er wollte immer alles. Warum ihn genau das zur Legende machte und warum ihm am Ende doch ein Moment in seiner Karriere fehlte, hört ihr in der neuesten Folge der 100 Fußballlegenden. Kevin Keegan, Mighty Mouse, überall, wo es Podcasts gibt.
Dann sind wir zurück hier bei Anwurf, eurem Handball-Talk, und wollen natürlich jetzt sprechen über natürlich die deutsche Hauptrundengruppe. Und da müssen wir auf jeden Fall vielleicht, um die deutsche Gruppe abzuschließen, Niklas, sagen, ja, die Schweiz, soll man sagen, haben verloren gegen Nordmazedonien 27-29. Immerhin, Andi Schmid ist jetzt neuer Schweizer Rekordtorschütze, aber er hat selbst gesagt, wenn es einen Handballgott gegeben hätte, hätte ich heute gewonnen. Deswegen weiß er, es gibt keinen Handballgott.
Es gibt keinen Handballgott. Vielleicht können sich die Schweizer damit trösten, dass das Weiterkommen sowieso ziemlich aussichtslos war von vorne hinein. Wie viele Tore hätten sie gebraucht? 24?
Ja, 25. Total viel auf jeden Fall.
Auf jeden Fall viel zu viele. Ob sie jetzt das Spiel gewonnen haben oder verloren haben, wäre wahrscheinlich nur noch für Andi Schmid persönlich für dieses Abschiedsding wichtig gewesen. Ansonsten am Resultat hätte es ja wahrscheinlich nichts mehr geändert. Für Schmid freut es mich trotzdem extrem, dass er nochmal so auftreten kann mit 12 Toren. Hat jetzt ja gegen Nordmazedonien und auch gegen Frankreich gezeigt, dass es auch mit 40 Jahren noch kann. Da gab es ja doch nach dem Eröffnungsspiel gegen Deutschland schon einen oder anderen Kritiker, der da ein bisschen gestichelt hat. Von daher würde ich sagen, für ihn trotz der Niederlage ein runder Abschluss, oder?
Ja, ich würde schon sagen. Also auf jeden Fall, dass er den Rekord halt bekommen hat, ist für ihn, glaube ich, sehr, sehr schön. Auch wenn ihm das vielleicht auch egal sein wird. Ich glaube, er hätte viel mehr, glaube ich, diesen Sieg, glaube ich, gerne gehabt. Und er hat ja noch nicht ganz seine Karriere beendet. Hat er ja noch so ein bisschen so eine Tür offen gelassen, dass er in den nächsten Tagen entscheiden wird. Vielleicht spielt er nochmal eine WM-Quali im Frühjahr, aber mal gucken, was er sich überlegt. Ich glaube, er möchte gerne mit dem Sieg sich verabschieden, glaube ich.
Das ist auch auf jeden Fall gut möglich.
Ja, das kann ich mir, wir werden es auf jeden Fall beobachten. Er wird sich ja mit Sicherheit dann damit beschäftigen. Aber lass uns vielleicht dann den Blick auf Gruppe B werfen. Niklas, wir wissen ja, wir haben ja letztes Mal darüber gesprochen, Spanien ohne Torhüter haben sie verloren gegen Kroatien. So, was soll man jetzt sagen? Spanien ist raus. Zum ersten Mal in ihrer EM-Geschichte, glaube ich, oder zumindest auf einer ganz, ganz langer Zeit. Spiel nur 33-33 gegen die Österreicher. Was war denn da los?
Du hast erstmal recht. Spanien war bisher die einzige Nation, die immer bei der EM dabei war und auch immer die Gruppenphase überstanden hat. Die Serie ist jetzt schon mal gerissen. Deswegen würde ich sagen, historisches Debakel ist perfekt, oder?
Ja, definitiv.
Kann man so zusammenfassend sagen. Und dann habe ich mich gefragt, ob das nach dem Auftaktspiel gegen Kroatien überhaupt noch so richtig überraschend war, weil es da ja schon mal eine richtige Reibe gab. Danach das zweite Spiel gegen Rumänien ging dann schon klar aus am Ende, aber trotzdem hatten sie sich am Anfang auch schwer getan. Deswegen
Rumänien, kann man ja schon, also Rumänien würde ich jetzt noch überbewerten. Klar, natürlich, die haben jetzt vielleicht sich auch gut mitgehalten gegen Kroatien, aber Rumänien ist wirklich eine Klasse drunter gewesen. Also das heißt, ich glaube, die Schweizer haben ja auch mit 11 gegen Rumänien gewonnen, deswegen würde ich das jetzt auch nicht so hoch bewerten, ja.
Ja klar, aber gerade deswegen meine ich, hat mich ja gewundert, dass sie da trotzdem noch bis zur 20., 25. Minuten unentschieden gehalten hatten gegen Spanien. Ja, und deswegen hat es mich jetzt gar nicht mehr so, so krass überrascht, dass die jetzt auch gegen Österreich nicht gewonnen hatten.
Ja, schon, also klar, vielleicht jetzt nicht unbedingt überraschend, aber also wenn es vor dem Turnier gesagt hat, dass du unentschieden gegen Österreich spielen, hätte ich gesagt, ja, träum weiter. Ja, also vielleicht von dem Sinne ja, aber natürlich, klar, wenn du das erste Spiel nimmst, ist es wirklich vielleicht nicht mehr so groß überraschend gewesen. Zumal, wenn ich auf Spanien über Spanien nachdenke, also was haben bitte die Dujshebaev-Brüder für ein bescheidenes Turnier gespielt? Ne? Dani und Alex sieht dann nach 20 Minuten die rote Karte, sodass sein Turnier dann schon beendet ist. Und das ist natürlich ganz ehrlich, also weiß nicht genau, was die rote Fahrt gewesen ist, ob es ein Gesichtstreffer gewesen ist oder nicht, aber sorry, das darf der nicht unterlaufen als Superstar. In so einem wichtigen Spiel musst du da sein, die ganzen 60 Minuten.
Es war ein Gesichtstreffer und der war auch wohl ein bisschen diskussionswürdig. Trainer Jorge Roddy Ribera hat sich auch danach ein bisschen darüber aufgeregt und meinte, im Spiel gegen Kroatien wäre das sicher mehr weniger gewesen, vielleicht nur eine gelbe Karte oder eine 2-Minuten-Strafe, heute weiß-rot. Klar, ist dann irgendwie unglücklich, kann man auch immer diskutieren.
Ich finde, ganz ehrlich, ich hatte es schon auf Twitter vor ein, zwei Tagen gesagt, über Gesichtstreffer bei Torhütern und dann die Bestrafung können wir auf jeden Fall diskutieren. Weil ich finde, diese Regelauslegung ist sehr, sehr unterschiedlich und sehr, sehr diskussionsbedürftig. Ich glaube, ich weiß gar nicht, in welchem Spiel das gewesen ist. Ich glaube, müsste ein Island-Spiel, glaube ich, am Sonntag gewesen sein, wo Halmgrimsson absinkt, den Ball in den Spagat macht und bekommt dann beim Absinken den Ball ins Gesicht. Sorry, der Spieler kann das gar nicht sehen.
Falls es missverständlich war mit Gesichtstreffer, meine ich tatsächlich gar keinen Sumpf ins Gesicht. Er hat wirklich einfach den Angreifer ins Gesicht gepackt. Also der Angreifer wollte werfen und er kam dann eben in seine Hand und hat ihn abgeräumt.
Ja, gut, aber das hatte ich ja auch mit Bahindi gegen Island, wo ich auch, es war ein Gesichtstreffer, aber auch da hätte 2 Minuten komplett ausgereicht. Also wenn es keine aktive Schlagbewegung ist, sorry, das passiert so häufig, wenn der Spieler runtergeht mit seinem Kopf, dann passiert das halt.
Ja, genau so war es da eben ungefähr auch. Und dann gab es eben Videobeweis und dann wurde Dushibayev runtergestellt, was dann natürlich jetzt nicht unbedingt eine Stärkung fürs Team war.
Definitiv nicht.
Sie hatten dann in der zweiten Halbzeit schon teilweise ganz kurz über Wasser, waren dann auch mal mit ein, mit zwei in Führung. Warum die das dann aber nicht runterspielen konnten, ist dann schon rätselhaft. Trainer meinte danach auch, vielleicht ist jetzt einfach der Zeitpunkt, wo es so neue Generationen braucht. Was ich aber jetzt auch irgendwie nicht so ganz verstanden habe, die Aussage. Ich meine, so viele alte Spieler haben sie ja eigentlich gar nicht. Mir fällt da jetzt so Moros ein, der ist natürlich schon uralt, Makeda, Kaneas vielleicht. Aber ansonsten ist es ja eigentlich eine Truppe, wo viele Mitte 20 sind, im besten Handballeralter. Also was da diese EM generell los war, kann ich mir jetzt auch nicht so richtig erklären.
Ja, das weiß ich auch nicht so ganz, was man mit dem Turnier der Spanier irgendwie machen muss. Zumal auch Ribera auch selbst ja gesagt hat, er möchte auch noch weitermachen. Wo ich mir ja denke, so, okay, dass du weitermachen willst, ist zwar schön und gut, aber die Frage ist, ob du halt gelassen wirst, weiterzumachen. Das ist
Er
halt die
weiß,
spannende Frage.
er wollte die Verantwortung übernehmen, aber da bin ich auch mal gespannt, ob da an dem Trainerposten gerüttelt wird oder nicht und er einfach so bleiben darf.
Weil es war schon wirklich, also wirklich überhaupt nicht gut, was Spanien gespielt hat. Aber hey, wir freuen uns für die Österreicher, das dürfen wir natürlich auch nicht vergessen. So gut, so sehr wir uns über die Spanier ärgern, so viel Glückwünsche gehen natürlich an Österreich, weil, das darf man natürlich auch nicht vergessen, sie nehmen einen Punkt ja auch in die Hauptrunde mit, weil sie unentschieden gegen Kroatien gespielt haben und sind damit schon einen Punkt besser als die deutsche Mannschaft zurzeit. Also das dürfen wir auch nicht außer Acht lassen, dass sie wirklich alles gegeben haben. Bilic war wirklich da. Ich habe ihn auch über die Saison viel kritisiert bei Kiel, aber ist jetzt wirklich da, übernimmt die Verantwortung seiner Mannschaft. 8 Tore, besser Werfer gewesen. Auch ansonsten hat man das sehr gut gemacht. Weber 4, Frimmel 4, Wagner hat ein gutes Spiel gehabt mit 5 Buden. Also das hat wirklich funktioniert. Die Stars waren einfach da und haben ihre Chancen wirklich konsequent nutzen können. Dazu Konstantin Möstl noch ein paar Bälle gehalten mit 7. Also es ist gut gelaufen für Österreich. Sie haben einfach voll mitgehalten und diese Schwächephasen der Spanier einfach ausgenutzt.
Ja, nicht nur die der Spanier. Wer hätte vor dem Turnier gedacht, dass Österreich durch eine Gruppe mit Spanien und Kroatien ungeschlagen durchgeht?
Ja, das stimmt, das
Ich finde, das
stimmt.
geht ja manchmal so ein bisschen um, ja. Die haben kein Spiel verloren. Ich finde das schon Wahnsinn. Und ja, es ist einfach ein überragender Erfolg für so eine kleine Handballnation, die sie ja immer noch sind. Bin absolut gespannt, wie das jetzt in der Hauptrunde weitergeht. Wir hatten ja immer mal schon wieder angesprochen, die deutsche Hauptrunde ist jetzt vielleicht gar nicht so die unlösbar. Da gibt es ja auch noch die eine oder andere Mannschaft, die die Österreicher auch durchaus schlagen können. Bin ich echt sehr, sehr gespannt, wie die sich da durcharbeiten werden und was da für die noch drin ist.
Ja, bin ich auch auf jeden Fall sehr, sehr gespannt auf. Und ich bin auch gespannt, wie die Kroaten sich schlagen werden. Wir hatten ja wirklich den Anfang und dann, ich fand jetzt auch gegen Rumänien jetzt nicht so überzeugend gestern, muss ich zugeben. Also, wenn du nur mit 6 gewinnst, keine Ahnung, was uns da erwartet. Aber lass uns dann mal auf die Gruppe C zu sprechen kommen und das, was ich ja gestern live mitbekommen habe, diese zweite Halbzeit. Es war brutal, was Ungarn dort mit den Isländern angestellt hat. Die sind wirklich über die hinweggerollt, kann man einfach sagen. Am Ende gewinnen sie mit 33 zu 25. Und ich sitze da und denke mir so, was ist bitte mit dem isländischen Rückraum los? Der ist komplett nicht existent gewesen, wieder mal. Magnusson ist danach gefühlt an allen Journalisten, also die waren noch nicht mal da, da war der schon in der Kabine. Ich kam gerade die Treppe runter, ich habe ihn gerade noch so verschwinden sehen. Durch die Tür Richtung Kabine. Ich so, okay. Also, ich bin wirklich sehr, sehr geschockt, wie schlecht Island spielt. 83 Tore nur her. Die haben wirklich die wenigsten Tore in der Gruppe geworfen mit Serbien zusammen. Und das gibt mir wirklich sehr, sehr zu denken. Und auch Trainer Gudjonsson war danach ein bisschen ratlos, was da alles schiefgelaufen ist, weil irgendwie kommt diese Mannschaft einfach nicht in den Flow. Und das bei der Qualität im Kader.
Weil ich ja gestern Deutschland geguckt hatte, logischerweise, und Island parallel gespielt habe, habe ich jetzt gar nichts davon gesehen. Ich hatte nur zwischendurch auf meinen Live-Ticker geschaut, da stand dann wieder Christiansson 0 von 2, Magnusson nicht so richtig drin. Deswegen hole mich mal ein bisschen ab, wie war es denn diesmal im ersten Spiel? Waren ja eigentlich völlig ideenlos im Rückraum, da ging ja gar nichts, was Kreativität anging. Im
Das war
zweiten
ähnlich.
Spiel hat sich das ein bisschen dann eigentlich gewandelt, dahin, dass schon viele Chancen erarbeitet wurden, aber die Chancenverwertung extrem schlecht war. Wie war es diesmal?
Also es war eine Mischung aus beiden. Also ich finde, Palacic wurde teilweise wieder richtig stark geworfen, hat am Ende 11 Paradequote von mehr als 30%. Hat er richtig, richtig stark auch Bälle weggenommen, definitiv. Aber was halt im zweiten Halbzeit mir so aufgefallen ist, und das kann halt einfach nicht sein, weißt du, ich habe mit einem ungarischen Spieler natürlich auch gesprochen und gesagt, okay, was habt ihr umgestellt, damit es dann in der zweiten Halbzeit auf einmal so gut gelaufen ist jetzt im Vergleich zur ersten, ne? Wir haben gedacht, ja, wir haben versucht, die Tempo-Gegenstöße der Isländer wegzunehmen, die zweite Welle, was ihnen so ein bisschen wehgetan hat in der ersten Halbzeit. Und das ist ihnen halt gelungen. Und da frage ich mich halt, Ungarn ist mit Sicherheit jetzt nicht von den Spielern, die dort sind, die schnellste Mannschaft, die es auf diesem Planeten gibt im Handball. Sondern das ist vielleicht eher so eine Brechermannschaft, die dich mit Körperlichkeit überrollt. Und dass die das schaffen gegen so kleine, wuselige Spieler, sollte mir als isländische Spieler und auch Trainer sehr, sehr zu denken geben. Weil offensiv haben sie sich im gebundenen Spielen wieder so brutal schwer getan. Also wirklich kaum Ideen gehabt. Also sie hatten da Phasen mit dabei, wo die keine Tore hatten, wo die keine Idee hatten, wo wirklich einfach irgendwie gehofft wurde, dass irgendjemand vielleicht irgendwann in Einzelaktion eine Idee hat und sein Team irgendwie hinbekommt. Und das, obwohl du ja eigentlich gute Möglichkeiten hattest. Denn bei Hindi, ich habe es gesagt, in der ersten Halbzeit runtergegangen wie eine rote Karte, über die man diskutieren kann. Für mich war es keine. Ich habe es in der Wiederholung gesehen, es ist für mich keine rote Karte. Und du tust dich wieder so unfassbar schwer, machst dir auch teilweise selbst schwer mit unnötigen Zeitstrafen. Du kassierst wieder, sondern wieder kurz davor einen Platz, weißt du, Köchchen mit drei, nochmal zwei Minuten. Ich weiß es einfach nicht, was in dieser Mannschaft gerade einfach nicht Klick macht. Denn das sind dann auch Tore mit dabei. Palmas hat 3 Tore gemacht, Magnus am Ende auch 5. Aber das sind viele 1-gegen-1-Situationen gewesen. Kein gebundenes Spiel, wo du mal wirklich alle mit reinnimmst. Und das war wirklich, wirklich auffällig, dass sie einfach ja irgendwie keinen Rhythmus hinbekommen und einfach wirklich so ideenlos sind, was ich einfach von dieser Mannschaft mit den Spielern nicht erwartet habe. Und ich möchte auch Christiansson rausnehmen, weil ich finde, ihm merkt man einfach an, dass er noch einfach keinen Rhythmus im Spiel hat nach seiner Verletzung, was er natürlich auch nicht haben kann. Aber ich erwarte es von einem Magnusson, von einem Palmason. Vielleicht muss man aber auch mehr darüber sprechen, ob man mehr Smarason spielen lassen muss, der sich aber auch wiederum schwer getan hat. Also ich bin einfach ratlos, was in dieser Mannschaft nicht stimmt, dass sie diese Qualität, die da vorhanden ist im Rückraum, nicht auf die Platte bekommen.
Weißt du, was ich mich auch immer frage bei Island? Man könnte ja jetzt ganz stumpf als ersten Ansatz nehmen, die Jungs sind nicht eingespielt. Aber wenn sie ja mit Christiansson, Smarason und Magnusson spielen, haben wir ja 3 Magdeburger. Wieso können die das Spiel aus Magdeburg so überhaupt nicht in die Nationalmannschaft übertragen? In Magdeburg zerlegen die alles, dann kommen die ins Nationalteam, streifen sich das Trikot über und plötzlich geht nichts mehr. Das ist doch super seltsam, oder?
Das finde ich auch total seltsam. Also vielleicht musst du diese Variante noch mehr spielen lassen. Ich weiß nicht genau, ob die teilweise Zeit auf dem Platz standen, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, da kann man bei erst Marathon dann für Gisli Christiansson. Also ich weiß es nicht. Also es war ja schon noch bezeichnend, dass sie dann ja auch wen haben sie rausgenommen? Genau, dass sie Rickardsson rausgenommen haben, der im zweiten Spiel 1-4 hatte von der Quote, der hat dann komplett gar nicht spielen dürfen. Warte mal, vielleicht kriegt man noch ein bisschen mehr, irgendwie noch einen neuen Spieler mit dazu, weil ja dann auch Christiansson als Halbrechter mit dazugekommen ist, aber auch wenig Spielzeit, glaube ich, gesehen hat. Ich weiß es, also irgendwas muss dort intern nicht stimmen. Anders kann ich es mir nicht erklären, warum sie diese Qualität nicht abrufen können, weil bei der Qualität muss das eigentlich funktionieren. Und wenn sie es nicht hinkriegen, müssen wir uns halt fragen, ob Snorri Gudjonsson der richtige Trainer dafür halt ist. So, das ist vielleicht die Tage, vielleicht überfordert er die Spieler, ich weiß es nicht. Aber mit der Qualität es so überhaupt nicht hinzubekommen, das stellt mich vor so viele Rätsel. Es ist einfach unglaublich.
Ich denke mal, in Island werden sie auch schon anfangen, alles zu hinterfragen, oder?
Glaube ich.
In der Hauptrunde wird es jetzt sauschwer mit der Ausgangsposition. Da sehe ich jetzt keine großen Chancen mehr. Generell Gruppe C war ja unheimlich umkämpft. Es gab ja praktisch nur knappe Resultate da.
Ja, außer das letzte Spiel, ja.
Ja, hast du ja, außer das letzte Spiel. Aber die anderen 5 waren ja schon alle sehr eng. Hast du ja hautnah miterlebt. Am Ende als Fazit von der Gruppe würde ich jetzt, ja, wenn man Spanien vielleicht so ein bisschen ausklammert, Island und auch sogar Serbien für mich wieder als fast die größten Enttäuschungen überhaupt bisher wahrnehmen.
Ja, Serbien war eine große Enttäuschung. Also
mich haben sie komplett enttäuscht, muss ich sagen. Ich habe gestern auch nochmal das Spiel gegen Montenegro gesehen, als ein bisschen Vorlauf für Deutschland. Und ich habe mich so gewundert über die, dass die ja noch eine richtig gute Chance hatten aufs Weiterkommen. Ich meine, dass Ungarn jetzt gegen Island gewinnt und die Tür dann dadurch für Serbien aufgeht, war jetzt nicht völlig überraschend. Aber es wirkte für mich irgendwie die ganze Zeit so, als würde es für Montenegro um alles gehen. Und Serbien.
Die haben wirklich alles gegeben, ja.
Es ist ganz, ganz komisch, auch gerade wie die da angefangen haben. Tausende technische Fehler, Fehlpässe, überhastete Abschlüsse, 7 Meter verworfen, also alles, was man so gar nicht gebrauchen kann. Und auf der anderen Seite hat man dann wahrscheinlich gemerkt, dass Montenegro nichts mehr zu verlieren hatte.
Ja, und das, obwohl ja auch Montenegro auch diese rote Karte gegen Simic verkraften musste, das dürfen wir auch nicht vergessen, war auch richtig, wie ich fand, er ist rausgekommen und hat halt Gegenspieler getroffen, das ist regeltechnisch nun mal die rote Karte, man kann mit Sicherheit darüber diskutieren, ob die Regel sinnvoll ist oder nicht, aber zumindest in der Auslegung her war sie richtig und das hast du halt trotzdem halt nicht hinbekommen, weil natürlich aber auch dann, muss man sagen, Matovic gut gehalten hat, 5 von 18, Quote ist nicht so ganz so stark, aber zumindest ein paar Bälle gehalten. Was mir halt, oder was ich halt auch in der Mix so halt festgestellt haben, ist, also Mirjo Šeliš hat gesagt, wir waren nicht bereit für dieses Spiel. Und das, glaube ich, das krasseste Zitat war eigentlich das von Toni Girona, dem Nationaltrainer der Serben. Er hat gesagt, dieses Spiel heute haben wir vor 5 Tagen verloren. Weil wir erinnern uns, erstes Spiel gegen Island, führten 27, 24, 1,5 Minuten, 2 Minuten vor Schluss und gaben ja dann noch einen Punkt ab.
Ja, das
und
war...
Und da er meinte, das ist diesen Knackpunkt haben wir einfach nicht aus der Mannschaft rausbekommen. Und das ist natürlich, war wahrscheinlich am Ende der Grund, dass es da nicht reicht und dass man einfach diese Enttäuschung einfach nicht hat abstellen können. Und das ist halt sehr, sehr bitter.
Ja. Umso erstaunlicher finde ich dann wieder, wenn man bedenkt, dass Serbien an diesem Punkt gegen Island verloren hat, dass Island aus diesem Moment keine Kraft schöpft.
Ja,
sondern. Man könnte jetzt annehmen, wenn man mal ganz stumpf darüber nachdenkt, dass da genau der gegenteilige Effekt eintritt. Aber das passiert dann eben nicht, dass dann ja, Kuriositäten dann teilweise auch nur im Sport aufkommen.
Ja, das war wirklich komplett überraschend, dass sie da wirklich null, dass es wirklich null funktioniert hat. Ich weiß auch nicht, was, warum und wie, aber es war schon wirklich sehr kurios, dass sie halt genau das nicht eingetreten ist. Aber ich bin mal gespannt. Also die Hauptrunde, glaube ich, Gruppe 1 wird schon spannend, glaube ich, werden. Also bin ich wirklich sehr, 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 sehr gespannt drauf, wie es dort werden wird für die deutsche Mannschaft und natürlich auch für die anderen, weil. Ich würde Frankreich schon ein bisschen als Favoriten vorne wegnehmen. Und ich glaube aber auch die Ungarn, die sollten mich außer Acht lassen. Also die Mannschaft, die spielt richtig, richtig guten Handball. Die kann ich in viele verschiedene Art und Weisen besiegen, was man auch so nicht gewohnt ist. Und was ich halt so überraschend fand, ich meine, ich höre gleich noch mit Sigurd Egon Hanusch. Er sagte zu mir, ja, also ich habe ja im ersten und zweiten Spiel gar nicht gespielt und heute komplett viel. Und das ist bei uns so ein Durchrotieren. Und du merkst aber einfach da halt diesen Qualitätsverlust einfach nicht. Denn obwohl er einfach nicht gespielt hat, macht er halt in dem Spiel 5 Tore. So, und da hat er dann, es ist ja wirklich irgendwie, das ist wirklich bei denen so, die kannst du einwechseln, wer will, die fighten bis zum Umfallen und machen das wirklich enorm clever, haben dieses Kreisspiel natürlich mit Chimo Rodriguez, die spanische Schule zu sehen und haben wirklich einen guten Torhüter drin, wie ich finde, der da macht das wirklich überragend. Vielleicht so ein bisschen eine Entdeckung, denn ich hatte ihn vor dem Spiel, also vor dem Turnier nicht so auf dem Schirm, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ey, ich würde mich nicht wundern, wenn Ungarn ins Halbfinale einzieht, bin ich ganz ehrlich.
Nö, ich mich auch gar nicht. Und ich bin auch absolut gespannt, wie sich Deutschland gegen diese kämpferischen Mannschaften jetzt schlägt. Es ist jetzt nicht nur Ungarn dabei, sondern auch Kroatien wartet hier dann auch. Das geht ja in eine recht ähnliche Richtung, würde ich mal sagen.
Ja.
Da werden ja dann schon nochmal Qualitäten gefragt, die jetzt bisher noch gar nicht so sehr gebraucht wurden gegen die Gegner wie Schweiz, Nordmazedonien und so.
Wichtig hast du, dass du halt möglichst schnell dass du halt Island möglichst gut besiegst, so dass du halt das Spiel schnell beiseite schießt, weil ich kann mir halt vorstellen, dass die Isländer jetzt mit Wut reinkommen. Da muss man halt aufpassen halt in diesem ersten Spiel, ne?
Ja gut, ich sag mal, wenn sie gegen Island nicht gewinnen sollten, dann ist die Sache mit Halbfinale eh gegessen.
Ja, also, natürlich.
Wenn du in 2 Spielen immer noch 0 Punkten hast, dann brauchst du auch nicht mehr viel weiter zu denken. Ja. Dann ist die Sache durch.
Lass uns mal auf die zweite Gruppe, Hauptgruppengruppe zu sprechen kommen. Ich meine, da gab es keine große Überraschung. Es war knapp. Also klar, Slowenien hat gewonnen mit einem Tor gegen Norwegen. Die Schweden haben mit einem Tor gegen die Niederlande gewonnen. Und ja, Dänemark ist über Portugal hinweggefegt mit 37-27. Und ich glaube, Nikola Jakobsen, der war sehr, sehr zufrieden. Er hat gesagt, das war bis auf ein paar Minuten eigentlich perfekten Handball, den wir gespielt haben. Gerade die letzten 25 Minuten in der zweiten Halbzeit hat er als perfekten Handball beschrieben. Und Dänemark ist im Turnier, also nach dem Spiel definitiv.
Ja, die hatten sie auch letztes Mal ein bisschen kritisiert.
Und das haben die sofort sich zu Herzen genommen und alles gezeigt.
Ja, ich glaube, gerade Matthias Gitzel hat hier auch mal reingehört und gesagt, den beiden Pappnasen zeige ich es jetzt mal richtig.
11 Tore, ja.
Ich glaube, ich 11 Tore gemacht, genau. Auch die anderen Rückraumspiele ja jetzt nicht so schlecht unterwegs mit Pütlik 7 Toren, Mikkel Hansen 5 Toren. Schießen ja Portugal dann am Ende irgendwie mal Alleingang ab, oder?
Ja, das und das hätte ich vergessen, dass halt Landin halt auch 17 Paraden hatte. Ne? Das darfst du dann auch nicht vergessen.
Ja, genau. Und Landin hat 17 Paraden.
Wurde von 40%
Und dann kommt Emil Nielsen auch entspannt nochmal für 2,7 Meter rein und hält einfach beide. Natürlich.
Ja, das so war ist total. Es ja, also ja, aber wenn wir uns Gedanken gemacht haben, wie gut Dänemark ist in dem Spiel, was gesehen, wie gut sie wirklich sind.
Muss man aber, finde ich, auch mal abwarten. Ich hatte jetzt in allen drei Partien, auch wenn es vielleicht vorher nicht so souverän war, den Eindruck, dass Dänemark jetzt noch gar nicht so richtig gefordert worden war und die noch ganz, ganz viel Qualität in der Hinterhand haben, die jetzt noch nicht abgerufen wurde.
Ja.
Kann es in der Hauptrunde schon auch nochmal richtig knallen, wenn es jetzt.
Glaube ich auch. Also das wird mir sicher nochmal eine andere Forderung sein, auch gerade wenn es dann vielleicht auch gegen Slowenien geht, gegen Schweden geht. Ja. Und auch die anderen beiden Mannschaften. Aber ja, also das war schon eine Machtdemonstration. Und ich glaube, damit ist auch Nikola Jakobsen sehr zufrieden gewesen. Er war so ein bisschen so grimmig, aber man hat ihm so ein bisschen so eine abfallende Last angemerkt, fand ich.
Außer in einem Moment hattest du dieses kuriose Tor mitbekommen, was Portugal mit 8 Leuten erzielt hat. Wo Jakobsen dann nicht so ganz zufrieden war mit den Schiedsrichtern, weil die auch dachten, nee, wir nehmen jetzt hier mal keinen Videobeweis.
Ja, ich hatte mich erst gewundert, warum ging es da an der Zeitnehmertisch. Habe ich überhaupt gar nicht erst verstanden. Ich so, hä, was ist denn da jetzt los? Ja, genau. Und hab's im Nachhinein dann mitbekommen, dass 8 Spieler gewesen sind.
Ja, irgendwie eine witzige Aktion, ne? Die verteidigen hinten mit 6 Leuten, werfen plötzlich den Ball nach vorne, als sie gewonnen
haben. Aber steht einer.
Hä, wie kann denn da jetzt einer stehen? Und plötzlich taucht da wirklich einer auf. Ich habe es im ersten Moment auch gar nicht so realisiert, aber als ich das dann im Nachhinein nochmal gesehen hatte, auch mal leicht schmunzeln müssen. Aber auch absolut kurios von den Schiedsrichtern, dass sie sich das nicht angucken. Da sind 2 Leute auf dem Platz, da sitzen 3 am Zeitnehmertisch. Alle Dänen reklamieren auch direkt, das hat ja jeder gemerkt. Und die machen nichts trotz Videobeweis. Wie kann das sein?
Genau, du tust ja nicht weh. Du sicherst dich ja nur ab mit dem Videobeweis. Du tust ja
eben
weh.
Ja, eben. Also ob das Spiel jetzt noch einmal mehr unterbrochen ist oder nicht, ist ja scheißegal.
Ja, aber Schiedsrichterleistung ist vielleicht sowieso mal ein Thema, wo wir, glaube ich, mal nach dem Turnier drüber sprechen sollten, müssten. Vielleicht auch generell mal so eine Regelfolge, weil ich finde, da gab es auch teilweise echt kuriose Entscheidungen mit dabei und wie auch über Videobeweis und der Auslegung von der Hand-Gesichtstreffer-Regel bei jetzt, wenn du in Aktion, in einer Abwehr oder auch die Gesichtstreffer mit dem Torwart drehen müssen. Also ich finde, da ist so viel im Handball, was einfach besser gemacht werden kann.
Vor allem, ich hatte dieses Dänemark-Portugal-Spiel sogar gesehen und hatte auch die ganze Zeit den Eindruck, dass diese erste Halbzeit vor allem sowieso nur aus Videobeweisen bestand.
Ja, gefühlt.
Weil jeder zweite Angriff war ein Videobeweis. Dann war der Ball mal einen Zentimeter vor der Linie, mal einen Zentimeter hinter der Linie. Aber dann so einer Szene, wo dann plötzlich 8 Portugiesen auf dem Feld stehen, sagen sie sich, nö, Videobeweis. Wozu?
Ich weiß noch, ob du dich daran erinnerst. Der eine Szene, wo die geprüft haben, ob der Ball im Tor ist oder nicht. Und dann reißt Landin so das Bein hoch, dass er vor die Kamera geht und damit sehen kann, ob der Ball im Tor ist oder nicht. Das war echt clever von ihm gemacht, aber du hast da schon gesehen, dass er drinnen war.
Aber ich glaube, er hat es danach auch selbst angezeigt, dass es richtig war, das zu geben. Zumindest noch ein bisschen Fairplay
raushängt. Ja, aber es war auf jeden Fall clever von ihm, das zu versuchen zu verhindern.
Ich habe auch gesehen, was er vorhatte, ja.
Ja, aber ich bin sehr gespannt auf diese zweite Hauptrundengruppe mit Sicherheit auch. Also ich glaube, da wird es auch einige spannende, knappe Spiele geben. Und also ich kann jetzt vielleicht Dänemark schon auch Favoriten, aber dahinter, glaube ich, ist es schon wirklich, wirklich eng, wirklich knapp. Ich würde mir noch nicht festlegen aktuell, wer da den Platz 2 da für sich entscheidet. Das wird, glaube ich, richtig, richtig eng. Und da werden vielleicht noch die eine oder andere Überraschung gleich noch erleben.
Ja, zum Beispiel Slowenien vielleicht als Überraschung hätte ich da im Kopf.
Hab ich auch gedacht.
Die Jungs laufen manchmal so ein bisschen unterm Radar, aber haben ja gerade auch im Rückraum sehr, sehr viele spielstarke und flinke Leute. Da geht es ja richtig ab, habe ich jetzt gesehen. Mit, wer läuft da rum? Alex Fla, Mia Sarabetsch kennt man ja auch gut vom THW Kiel. Dolenitz, man sagt ja, ihnen fehlt manchmal noch so ein bisschen die Körperlichkeit.
Bombatsch nicht vergessen, auch nicht.
Ja. Bombatsch nicht vergessen, aber auch ohne diese Körperlichkeit, finde ich, sieht das schon sehr, sehr ordentlich aus.
Ja, definitiv, weil da ist so viel Qualität. Kaspar Margutsch, einen Blagutinsek, den du im Kreis auch erstmal verteidigen musst. Also das ist schon, der Kader ist schon gut besetzt. Das ist eigentlich schon auch Jahren. Und wir hatten ja, glaube ich, einmal, wo sie, ich weiß gar nicht wann, aber wo sie auch echt gut performt haben und dann danach immer so in den letzten vergangenen Jahren so ein bisschen diesen nächsten Schritt verpasst haben, so Richtung Halbfinale mal, Richtung vielleicht mal Spiel um Platz 3 oder so. Aber die Mannschaft hat wirklich Qualität und da bin ich mal gespannt, was sie dann erreichen können. Niklas, hast du noch was zur Hauptrunde? Sonst würde ich jetzt überleiten wollen zum Thema Stimmen, die wir ja noch haben.
Ich würde 2 kurze Sachen noch ansprechen zu 2 Mannschaften, die nicht mehr dabei sind. Einmal Färöer Inseln, hat mir extrem viel Spaß gemacht.
Mir auch.
Ich hoffe, sie kommen schnell wieder. Ich finde, sie war eine absolute Bereicherung fürs Turnier auf jeder Ebene. Und dann würde ich auch gerne noch einmal Georgien erwähnen, die ja auch ihren ersten EM-Sieg geholt haben, hatten jetzt auch ihr Debüt erst gefeiert.
Genau.
Für mich als Gummersbach-Fan auch schön, dass Trevor Rabaza da richtig einen abgefeuert hat in allen drei Spielen. Hat mir gut gefallen. Und dann ist ja im letzten Spiel der Kollege aus dem Tor, der,
Stimmt.
wie heißt er,
Irgendwie, ich hab auf Instagram bei ihm auf jeden Fall auf Folgen bei ihm geklickt, aber ich hatte, wie heißt der denn?
Ja, okay. Ich glaube, er heißt Sintatze. Letztes Spiel, wo sie dann gegen Bosnien gewinnen, erstmal mit dieser Vierfachparade, wo es einen 7 Meter gibt. Er
Genau.
hält, Abpraller hält, Schiedsrichter pfeift aber nochmal 7 Meter und es passiert genau das gleiche nochmal. Er hält wieder einen 7 Meter und dann auch den Abpraller, absolut geil. Und dann diese unglaubliche Mentalität, 2 Minuten vor Schluss, wo Bosnien dann Gegenstoß läuft, der Keeper rauskommt, den abfängt und dann selbst bis zum gegnerischen Kreis dribbelt und die Vorlage für den Rechtsaußen macht. Herrliche Szene.
Ja.
Absolut herrliche Szene.
Ja, Zinssatz, genau, ja. Genau, ich habe mir da noch nachgeschaut. Ja, mega geil. Aber ganz ehrlich, ich glaube, Boston hat in der Partie, glaube ich, 9-2 geführt. Darf es halt auch
Ja.
nicht ergeben.
Ja, ich glaube 9-2, 7-2, irgendwie sowas in die Richtung.
Ja, auf jeden Fall war es überraschend deutlich. Und ich glaube, auch da wird es für den Nationaltrainer, glaube ich, ein bisschen eng, weil die Niederlage jetzt gegen Georgien, ich glaube, das dürfte nicht helfen. Aber auch da, ich finde, Bosnien ist halt Buric und dann ist halt wirklich,
Nix.
wirklich nicht viel, muss man einfach sagen. Also ich sehe da nicht viel an Qualität. Und das ist einfach, glaube ich, das Schwierige, wo man jetzt mal gucken muss, wie man da vielleicht den nächsten Schritt machen kann. Ich möchte auf jeden Fall noch positiv erwähnen, dass Griechenland sich wirklich gut präsentiert hat beim ersten Auftritt. Also das fand ich, haben die in drei Spielen wirklich gut mitgehalten. Klar, letztes Spiel gegen Tschechien hatten sie keine Chance mehr. Aber ich finde, ansonsten haben sie das eigentlich sehr, sehr gut gemacht. Haben wirklich, wirklich alles Mögliche getan. Ich meine, sie haben auch die meisten Gegentore denen eingeschenkt. Das muss auch erstmal schaffen in der Vorrunde. Also von daher, ich denke, die haben schon Spaß gemacht. Den einen oder anderen sehen wir jetzt auch. Zokas geht ja jetzt in die Bundesliga im Sommer. So, TVB Stuttgart, der Rückraumrechte, der echt Talent hat, 19 Jahre alt. Also, bin mal gespannt, was er dort zeigen kann. Und ja, da würde ich sagen, sehen wir jetzt hier am Ende. Und dann gibt es jetzt noch ein paar Stimmen von Spielern aus München. So viel kann ich schon mal verraten. Aber lasst es gleich mehr hier bei Anruf am Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Musik macht Menschen unsterblich. Aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson boxing match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
So, und damit sind wir jetzt zum letzten Mal zurück und wollen uns natürlich noch ein paar Stimmen aus München gönnen, denn wenn ich schon fleißig unterwegs bin, kann mir auch noch da ein bisschen was präsentieren. Ich würde mal anfangen mit Viggo Kristjansson über die Leistung der Isländer. Wir haben ja schon drüber gesprochen und dadurch, dass sie der nächste deutsche Gegner sind, glaube ich, mit Sicherheit auch eine Stimme, die sehr, sehr interessant zu hören ist. Aber hört selbst, was er zu der Leistung gesagt hat.
Ja, am Ende ist es eine sehr deutliche Niederlage. Warum hat es nicht gereicht, um gegen Ungarn zu gewinnen heute?
Oh, schwer zu sagen, so kurz nach dem Spiel. Ich finde, wir haben sind hinten gut gestanden in der ersten Halbzeit, kriegen aber vielleicht zu viele Tore aus der Rückraum. Ja, laufen zweite Welle gut, aber in die Angriff, ich weiß es nicht. Ich glaube, der Ball läuft nicht so gut bei uns momentan und geht irgendwie alles über die Mitte bei uns. Wir werfen dann auch ein paar Chancen und schmeißen den Ball zu oft weg. War unnötig aus meiner Sicht, dass wir liegen hinten im Halbzeit, aber dann in der zweiten Halbzeit schmeiße ich mir das Spiel einfach selber weg. Sehr blöd, weil es ist sozusagen das erste Spiel in die Hauptrunde. Und jetzt sind wir bereits 2 Punkte hinter uns.
Ja, das war jetzt auch so ein bisschen die Frage, warum es, ich meine, wir hatten noch im ersten Spiel, war es ja auch offensiv nicht so hundertprozentig flüssig, aber hat man immer noch den Punkt gerettet. Warum tut euch offensiv gerade so schwer? Ist es Abstimmung, ist es Konzentration? Das kann man ja so schwer greifen, weil ihr habt ja viele tolle Spiele eigentlich im Rückraum.
Ja, ja, also wir haben weltklasse Spiele im Rückraum, keine Frage. Ich glaube, weiß ich nicht, vielleicht machen wir das für den Gegner zu leicht. Die lesen das zu früh, was wir machen wollen. Das kann ein Grund sein. Wir wollten versuchen, unsere Angriffe länger aufzubauen. Ja, sehr enttäuschend, weil wir haben viel mehr vor uns, als was heute rauskam.
Wenn wir jetzt vorausschauen Richtung Köln, ich meine, Hauptrunde steht ja jetzt auch noch an, auch wenn jetzt natürlich ein bisschen runter ist. Was erwartest du von Köln? Was ist dort möglich?
Ja, erstmal warte ich natürlich, dass wir eine geile Handballarena spielen mit geiler Stimmung und ich hoffe, dass die Isländer auch dorthin kommen. Ja, klar ist alles noch möglich, aber wir sind sehr enttäuscht. War ein wichtiges Spiel für uns. Bisher haben wir nicht unser Spiel gefunden. Wenn wir aber unser Spiel finden, dann können wir jeder schlagen. So einfach ist es. Also, wir müssen trotz allem noch an uns glauben. Für uns alle, die in der Bundesliga spielen, ist das was Besonderes. Die kennen uns gut, wir kennen die gut. Auch EM in Deutschland ist natürlich dann diese Heimatmannschaft, das ist klar, wie das was Besonderes. Aber klar, wie jeder andere Spiel in der Hauptrunde geht es um die 3 Punkte. Und ich glaube, beide Mannschaften brauchen die 3 Punkte. Ja, ich glaube, die Fans können immer helfen, keine Frage. Also wir haben das hier gespürt, dass die hinter uns stehen, mehrere tausend isländische Zuschauer. Aber leider haben wir das nicht auf die Platte hinbekommen. Aber klar, helfen die Fans, keine Frage.
Super, dann danke schön, Kopf hoch. Ja, natürlich wollen wir nicht unerwähnt lassen, dass ich da ein paar Fragen rausgenommen habe, weil der Kollege von der ARD direkt neben mir stand und da habe ich da entsprechend ein bisschen was angepasst und natürlich seine Fragen rausgenommen. Aber ich denke trotzdem auf jeden Fall spannend zu hören. Da wollen wir natürlich aber auch den Blick werfen auf den anderen deutschen Gegner, der definitiv feststeht, Ungarn. Ich habe mit Adrian Süpos gesprochen, ja, wie zufrieden er mit seinem Auftritt seiner Mannschaft gewesen ist und was sie sich natürlich jetzt versprechen für die Hauptrunde.
Ja, am Ende ein sehr, sehr klarer Sieg gegen Serbien. Oh, sorry, English, okay. So it's a very, very good win against Iceland. Did you expect it to be like this, yeah, big of a win?
Yeah, thank you so much. I think we start good this tournament and game by game we play better and better and today we prepare really good this game. And what we speak about Iceland, it worked today, and we did everything in the court.
Mm-hmm. Did you change anything between the first and the second half? Because it seemed like the second half was even stronger than the first one.
I think everyone felt during the game this opportunity, what we have, and believe everyone much more. And what we changed, I think, was the comeback, the balance, how we say, when we come back and don't let them to score easy goals and fast breaks. I think this was the biggest key, because today, what was 6-6, I think was really good from our team, and we defense really good, and our goalkeeper helped us a lot.
Mm-hmm. We will not look forward. I mean, you have 2 points, you go in the main round with Germany into Cologne. Are you already excited for the games coming up? I mean, probably Germany fans won't be against you, but it's still like a huge crowd again waiting for you.
I also really, really wait these games. I don't want to think too far. Just until the next game, and we will go by game in the next round.
Of course, will be a really, really good atmosphere here in Germany, because where I played until now, everywhere it's amazing. And I can imagine from Germany in front of our fans what they can do. And of course, no one will help us, just our fans. But we like to play against a lot of fans.
Mm-hmm. When we look at Germany, they're into the main round. I mean, we are watching as a German media forward to it. What do you expect? What kind of a game? And then what is the biggest strength maybe of Germany where you have to prepare for?
I will prepare against Timo Kastening. He knows this. Maybe I will defend in the wing. No, I am joking. They have really good pivots. They also try to have the fast breaks to score easy goals. Of course, they have good goalkeepers and good defense. They have a lot of really, really good players who played in Bundesliga and Champions League teams. They know everything about handball. I hope we can just continue and build our team, and then we can fight against them as well.
Do you think the semi-final is possible?
I don't want to think that far. I want to think how I said before, game by game. And if we do like this, we can arrive there, of course.
Thank you. All the best.
Thank you so much.
Good luck.
So, wenn wir einen Ungarn zu Wort kommen lassen, wollen wir natürlich auch den zweiten Ungarn noch zu Wort kommen lassen. Egon Hanusch, den wir auch kennen aus der Bundesliga von DVB Stuttgart, auch er in Englisch, auch wenn wir gleich mitkriegen, dass ein Kollege von ihm meinte, dass er auch langsam Deutsch können müsse, aber dazu gleich mehr. Hört einfach rein, was er selbst sagt zu seinem Spiel und wie auch natürlich die Situation auf seiner Position gerade ist in Ungarn.
When we look at the game, I mean, it was an obvious big win for you. How did it happen to be like this huge of a win?
Yeah, we prepared for this game. We don't want to play just one game and let's see what happened. We want to win. So every player on the team will give 100% and really, if somebody comes from the bench, he give everything, and that's why we win this game.
Mm-hmm. When we look at the game, I mean, the first half was kind of close, second one was a big difference. What did you change in the halftime in order to win this big?
It's a good question, because we don't know, so we just want to win this game and show to everybody we can beat everybody. So I don't know what happened. We had really good defense from behind. The goalkeeper saved almost everything from the wings, and was he give us really big stability. And front we didn't lose that much balls, and Iceland can't make this.
Spiel schon dritte Saison in Deutschland. Mach das auf Deutsch.
So the biggest weapon from Iceland is the fast break. So they couldn't score fast break goals. That was the key, I think.
Mm-hmm. Look ahead now. Main round coming up, going to Cologne to play against Germany. How big is of excitement is already there? Because Lechstein is probably the handful of arena to play in.
Yeah. So yeah, it's really hard, and really the European Championship is like that. And if you have one bad day, everything can happen. But the real tournament is start now. I think we give everything in the group stage, but now we have harder games. And like a team, if we play like a team, I think we can beat everybody and we can play a good game with everybody.
You will play against Kai Häfner, one of your colleagues in your team. What do you expect from the game against Germany? Because they will have like way more fans behind them than Iceland has had today.
Yeah. It's really special for me because I know every player, and I think every player also know me. So let's see, because we have a lot of players, we have three center backs, every game we change, I don't know who we play, and let's see how it's going.
Yeah, I mean, you played really good today. I think you had like 4 or 5 goals, I believe. So
I don't know exactly.
but you're happy with your performance
the
playing time you got,
Yeah. Last game I didn't play, and I spoke with the coach, and he said, Don't afraid, because your game will come, and was really fast. So I was really ready to go in the field and do my best. I could make it, but we have to stay in the floor.
Mm-hmm. I mean, you have now 2 points, like as well as Croatia has, as well as France has. Is there still a little bit of a view into the semi-final, because it's kind of close, I would say.
Yeah, it's really close, but it's really far also. So sure. You know, these teams is really strong. Also, Austria can beat everybody.
Well, we are surprised. Yeah.
So yeah, we're looking forward and try to win every game.
Okay, thanks. All the best for you.
So, und was das einen freut, ist es das anderen leid. Ich würde euch mal die beiden O-Töne von Dejan Miljosaljev und Marcelo Marcinic aneinander packen und dann mal ihre Einschätzung hören, denn die wirken noch sehr, sehr gefrustet und auch sehr deutlich, wie ich finde, vor allen Dingen der Füchse-Keeper, warum es nicht gereicht hat, um gegen Montenegro zu gewinnen.
Ja, am Ende ist es ganz, ganz bitter, das Ausscheiden. Warum hat es heute nicht gereicht zum Sieg?
Ich denke, wir spielen mit. Wir haben kein Motiv für dieses Spiel. Ich bin sehr. Ich komme rein, erste Halbzeit mit Emotionen und alles, aber ich denke, meine Mannschaft. Und ich bin auch mit meiner Mannschaft. War nicht dabei heute im Spiel. Mhm. Wir spielen schlechter denn gegen Ungarn. Ich weiß nicht, was zu sagen. Das erste Ball war super, hat gehalten. Alle hat zeigen, was passiert nächste. Das ist nicht normal für eine Mannschaft und für EM.
Wie schwer wäre es aber auch vielleicht auch gegen das, aber die ganze Halle war ja eigentlich prinzipiell gegen aus. Irgendwann haben auch die isländischen Fans gefangen, die Montenegriner anzustechen. Hatte das dann auch, die haben dann auch ein bisschen runtergezogen, weil du das Gefühl hast, okay, du hast ja, halt
irgendwie... Ich denke, alle hier hat Erfahrung mit zu spielen in der Fulle Halle. Das ist nicht ein großes Problem, aber das ist normal. So alle spielen gegen Serbien. Das ist normal. Und ich hoffe, wir bleiben in unserem Weg und wir spielen besser in Zukunft. Das heute war unser schlechtestes Spiel in dieser WM.
Ja, was kann man jetzt mitnehmen? Weil klar, natürlich, ich meine, die Chance war ja da, in die Hauptrunde reinzukommen. Man ist ja gut reingekommen mit dem Spiel gegen Island.
Ich denke, wenn wir gewonnen gegen Island, dann wir spielen besser. Ganze
meinst du wirklich diese letzten anderthalb Minuten, dass wir knack sind?
Ich denke, ja. Aber diese Mannschaft muss einfach sagen, mehr trainieren und auch leben für Handball. Das ist wichtig für diese Mannschaft. Wir wollen, wir haben auch wir haben Kraft, aber das am Ende, wir haben keinen Job gemacht im Feld. Das ist das Problem.
Gut, dann danke ich dir und wünsche alles Gute. Ja. Warum hat es heute nicht gereicht, um Montenegro zu bezwingen?
Ja, also, schwere Frage. Also ich verstehe nicht, nach dem Spiel gegen Island, als wir einen Punkt gewonnen haben, ich verstehe nicht, warum unsere Form war nicht besser, sondern schlimmer. Die nächsten zwei Spiele gegen Ungarn und Montenegro haben wir nicht verdient, um zu gewinnen. Und ja, also wir vor dem Spiel heute, wir wussten, dass Sieg mit plus zwei oder und Sieg von Ungarn, wir gehen weiter, aber manchmal müssen wir Glück verdienen. Also Montenegro hat es heute verdient, in letzter Sekunde Aprala geholt und haben Tor gemacht. Die haben mehr Glück verdient als wir und ja, schwere Zeit für uns, große Enttäuschung und ja, wir machen weiter.
Was hat es vielleicht auch so schwer gemacht, jetzt wird auch offensiv gegen so eine Mannschaft, die natürlich auch, die hat gekämpft, sie wusste natürlich jetzt zwei knappe Niederlagen, sie wollten heute unbedingt diesen Erfolg haben, wie war es, ja.
Ja, also in der ersten Halbzeit haben viel verworfen, Simic war überragend, also er hat seine Klasse gezeigt und ja, in der zweiten Halbzeit wir haben ein bisschen dumm einen Angriff gespielt und das hat uns viel gekostet.
Wenn wir jetzt natürlich ein bisschen vorausschauen, was kann man aber mitnehmen, um dann halt es bei den nächsten Turnieren besser zu machen, damit man nicht mehr diese Enttäuschung jetzt in diesem Spiel halt hat?
Ich weiß nicht, ganz ehrlich. Wie gesagt, wenn wir etwas Großes erreichen wollen, müssen wir viel mehr arbeiten. Jeder Einzelne in seinem Verein noch mehr individuell und wir sind mit Abstand hinten Spitze von Europa.
Ich wünsche alles Gute. Dankeschön. So, und zum Abschluss unserer heutigen Ausgabe will ich euch noch einen O-Ton von Hans Lindberg geben, denn die Dänen, wir haben es gesagt, haben sehr, sehr gut gespielt und wir wollen einfach mal ihn dazu hören, wie er zufrieden gewesen ist. Ich hatte gerne noch den einen oder anderen erwischt, aber leider waren die dann doch ein bisschen zu schnell weg, beziehungsweise noch sehr, sehr lange mit anderen Interviews beschäftigt und da sind sie dann leider nach mir vorbeigehuscht. Aber lädt einfach dazu oder hört ihn selbst dazu und dann hören wir uns dann ja nach dem Deutschlandspiel wieder hier. Das spielt ja, wie gesagt, Donnerstagabend. Und dann hören wir uns auf jeden Fall Freitag wieder hier bei Anruf am Handball Talk auf meinsportpodcast.de.
Heute klar gewonnen, 37-27 am Ende. War es vielleicht von heute euch die beste Performance, die ihr bisher gezeigt habt?
Ja, bis jetzt schon. Ich glaube, dass wir ein Level oder zwei steigern müssen, um rein in diese Turniere so richtig zu kommen. Wir können immer noch besser spielen als heute auch. Da gibt es immer noch Verbesserungspotenzial. Das suchen wir in jedem Spiel natürlich, klar.
Was habt ihr nach dem zweiten Spiel besprochen, damit es heute so gut macht? Oder hat es einfach mal jetzt so einen Klick gemacht irgendwie?
Naja, was heißt Klick? Wir haben schon gute Spieler und wir haben auch viele Trainingseinheiten gehabt, wo es alles läuft. Aber das müssen wir auch im Spiel zeigen. Wir haben zu viele Freiwürfe gekriegt. Also heißt, wir müssen mehr Ballfluss kriegen in Angriff. Wir haben viele gute technische Spieler mit viel Tempo, müssen wir zeigen. Das war ein Punkt und dann müssen wir uns auch steigern. Wir haben das teilweise gesehen gegen Tschechien, da stand die aber ganz gut, beide Hälften. Aber gegen Griechenland war das wieder nicht so besonders. Und da müssen wir mal aufsteigern. Und das ist ja, jetzt fängt der Turnier so richtig an. Das ist sozusagen, jetzt ist kein einfacher Gegner da.
Inwieweit war es heute noch so ein guter Auftakt? Weil, wie gesagt, ab heute beginnt ja eigentlich die Hauptrunde, weil ihr die Punkte ja auch mitgenommen habt.
Ja, was heißt das? Portugal ist eine starke Mannschaft, aber die haben sich schwer getan, um die ihr Tore zu machen. In der ersten Halbzeit kriegen die auch ein paar Tore zu viel. Es gibt viele Bälle, die da reingehen, wo eigentlich unser Torhüter Landin eigentlich dasteht, aber da geht es trotzdem rein. Ja, genau. Und das war ja so nicht das Fall in der zweiten Halbzeit. Da haben wir uns noch ein Level hochgepusht. Und das müssen wir mal weiter zeigen in diesem Turnier. Da gibt es keine Möglichkeit, irgendwie ein schlechtes Spiel abzuliefern.
Wenn wir schauen, die nächsten vier Gegner sind bisher keine einfachen. Was nehmt ihr euch vor? Denkt ihr jetzt von Spiel zu Spiel? Einfach zum den Gucken, den nächsten Schritt zu machen?
Ja, da gibt es keine einfachen Spiele. Ich glaube, jetzt kommt Holland. Wir haben ja das letzte Jahr viele Trainingsspiele gehabt gegen Holland. Aber jetzt kommt dann ein Turnierspiel, das ist was ganz anderes.
Klar.
Trainingsspiel ist eine Ding und jetzt kommt ein ernstes Spiel und da müssen wir bereit sein. Sie haben sich natürlich auch viel vorbereitet darauf, was die gegen uns machen können. Und das Gleiche haben wir gegen die. Und Schritt für Schritt, Spiel für Spiel.
Gut, super. Dann wünsche ich euch viel Erfolg. Dankeschön.
Dankeschön.
Anwurf. Der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.